Gottes Handeln am Jona fordert uns heute Morgen raus, unser Gottesbild neu zu hinterfragen und uns die Frage zu stellen, mit was für einem Gott haben wir es zu tun. Ich möchte mit euch noch mal ganz kurz die Ausgangslage von dieser Geschichte vor Augen führen. Gott hat ein mittelgroßes Problem und das Problem heisst Ninive. 120'000 Menschen, die ihre rechte Hand nicht von der linken unterscheiden können. Sprich, sie können das Unrecht nicht vom Recht unterscheiden. Sie sind orientierungslos. Und so beginnen sie alle möglichen Gräueltaten. Und Gott kann sich nicht mehr länger anschauen. Sein Geduldsfaden ist kurz vor dem Reissen. Und weil wir es mit einem absolut 100% gerechten und guten Gott zu tun haben, muss er eingreifen. Und er kündet der Stadt ein grosses Gericht an. Ein schlimmes Gericht. Soweit zu der Ausgangslage. Jetzt braucht es jemanden, der dieser Stadt die Botschaft übermittelt. Die Frage ist, wer würde sich dafür eignen? Wer würdest du Gott vorschlagen? Für mich liegt die Wahl eigentlich auf der Hand. Gott verfügt über ein Heer von Milliarden an Engeln. Ich habe euch ein paar Sachen aufgeführt, was Engel auszeichnet. Erstens sind Engel den Menschen bei weitem überlegen an Kraft und Macht. Sie leben in einer Dimension, die für uns nicht zugänglich ist. Wenn wir 3D sehen, dann sehen die Engel sozusagen 4D. Sie haben noch eine vierte Dimension. Gottes Engel sind ihm treu ergeben, jederzeit zur Verfügung. Und wenn jetzt noch die Frage ist, wer denn von diesen Milliarden an Engeln, dann wäre zum Beispiel der Cherubim, der Engel, wo geschrieben steht im ersten Buch Mose, dass er den Garten Eden bewacht hat. Oder da hat es den Engelfürst Michael gegeben, wo mal gegen einen Fürst von Satan gekämpft hat. Also alles sehr treue Engel. Was macht Gott stattdessen? Wen beruft Gott? Er beruft den Jona. Wow, das muss man sich zuerst einmal geben. Ich meine, man muss Gott recht geben. Es steht in einem Satz geschrieben, dass der Jona ein Prophet war. Aber damit hat es sich auch schon mit seiner Qualifikation. Ich glaube, für den Auftrag gibt es niemanden, der inkompetenter wäre als der Jona. Niemand, der ungeeigneter wäre als der Jona. Es ist nicht sehr ein komplizierter Auftrag, aber es ist doch ein verantwortungsvoller Auftrag. Es geht immerhin um 120'000 Menschen. Und Gott wählt den Jona. Aus der Geschichte erfahren wir ein paar Sachen über den Jona. Was kennzeichnet den Jona? Was zeichnet ihn aus? Er ist zuerst mal Gott ungehorsam. Er ist eigensinnig. Und gewisse Ausleger vermuten auch, dass er rassistisch veranlagt war. Und er ist total selbstgerecht. Das ist der Mann, der Gott für diesen Auftrag beruft. Eine total irrationale Entscheidung. Sie ist nicht nachvollziehbar. Und man muss eigentlich an dieser Stelle sagen, Gott hat wahrscheinlich nicht am Jonas seinen letzten Arbeitgeber kontaktiert. Nur hat er irgendwie sein LinkedIn-Profil geprüft oder sonst seine Bewerbung angeschaut. Und das zwingt uns, die Frage zu stellen, mit was für einem Gott haben wir es zu tun, wo Menschen beruft wie der Jona. Ich möchte zu Beginn kurz beten. Vater im Himmel, ja, du gibst uns die Geschichte, du gibst uns die Geschichte vom Jona, wo du berufen hast. Und ich bitte dich, dass wir eintauchen dürfen in das, was du uns durch die Geschichte möchtest sagen. Dass wir uns wiederfinden in dieser Geschichte, die du auch mit uns schreibst. Und danke, dass du präsent bist und heute Morgen redest. Amen. Aus dieser Geschichte ziehe ich zwei wesentliche Erkenntnisse. Die erste Erkenntnis ist folgende. Wir haben es mit einem Gott zu tun, den wir nicht abschliessend in seiner Person erfassen können. Gottes Person sprengt unseren beschränkten Verstand. Und ich glaube, das ist mal die wichtigste Erkenntnis. Und denke schon gar nicht, dass du seine Wege ergründen könntest. Seine Wege sind unerforschlich. Gott bleibt auch letztlich ein Geheimnis. Wir werden auf dieser Welt nie ganz fassen können, mit wem wir es zu tun haben. Und so wird Gott auch immer wieder in deinem Leben all deine Konzepte, deine Ansichten, vielleicht auch deine Theologie sprengen und dir einen neueren, einen grösseren Horizont auftun. Ich denke, diese Erkenntnis ist die wichtigste Erkenntnis, die wir uns durch die Geschichte vor Augen führen. Die zweite Erkenntnis ist, und ich kann jetzt ein bisschen beunruhigend sein, und ich möchte die Erkenntnis in einer Frage formulieren. Wenn Gott einen Mann wie den Jona beruft, was haltet ihn davon ab, dass er mich beruft? Ich kann nichts mehr hervorbringen. Ich kann nichts mehr einwenden. Wenn Gott den Jona beruft, dann wird er sehr wahrscheinlich auch mich berufen. Dann wird er sehr wahrscheinlich auch dich berufen. Wenn du ein Kind Gottes bist, so bist du von Gott berufen und er spricht zu dir. Es gibt Kirchen, die hängen von ein paar wenigen Kirchenmitgliedern so schöne Steckbriefe auf, zum Beispiel im Foyer, wo von Mitgliedern, die zum Beispiel in Djibouti eine Bibelschule gründen oder in Peru in einem Kinderheim arbeiten. Und die hängen dann die Steckbriefe auf mit ein paar Gebetsanliegen drauf, dass man für diese Leute beten kann. Und jedes Mal, wenn ich in so Kirchen gehe und dann die Steckbriefe sehe, stimmt es mir ein bisschen traurig. Weil ich stelle mir dann die Frage, sind das die einzigen Nasen in dieser Kirche, die Gottes Bodenpersonal darstellen? Sind das die in dem Fall, die berufen sind? Was ist dann mit den anderen 96%, die noch im Saal sind, die da geblieben sind? Und ich glaube, es gibt im Christentum kein grösseres Missverständnis als das, dass man Arbeit in geistliche Arbeit unterteilt und in nicht geistliche Arbeit, normale, reguläre Arbeit. Diese Unterscheidung finden wir nie in der Bibel. Die Bibel sagt viel mehr, alles was du tust, tust zu der Ehre von Gott, sei es Essen oder Trinken. Jeder ist berufen, das Evangelium, die gute Nachricht und Gottes Plan in sein Umfeld zu bringen. Jeder ist berufen. Und Ninive fängt nicht erst in Djibouti an oder in Peru, sondern Ninive fängt vor deiner Haustür an. Für die meisten von uns da drinnen ist das der Arbeitsplatz, wo wir die meiste Zeit unter der Woche verbringen. Für die einen von uns ist es vielleicht aber auch die Altersresidenz oder die Enkel oder der Nachbar. Und das heisst nicht, dass wir immer Jesus ins Maul nehmen und eine Bibel nebenan stellen aufs Pult. Nein, überhaupt nicht. Jede moralisch vertretbare Arbeit, die mit bestem Gewissen und Wissen vollbracht wird, stellt einen Kanal dar, wo Gottes Liebe in die Welt fliessen kann. Und so wäre es mein Wunsch, dass von jedem von da innen ein Steckbrief im Foyer aufhängen würde. Vom Alex, der Bankdirektor ist, bitte betet für meine Geschäftsleitung. Von der Maya, die Raumpflegerin ist, bitte betet, dass ich Kraft habe, jeden Abend die Büroräumlichkeiten zu putzen. Von der Gabi, die Krankenschwester ist, bitte betet für mich, dass ich den Patienten mit Gottes Liebe begegnen kann. Gott beruft Menschen unabhängig von ihrem Leistungsausweis, unabhängig von ihrer Qualifikation und schon gar nicht, weil er auf sie angewiesen wäre. Gott beruft Menschen, er beruft dich, weil du ihm so angetan hast. Er ist so begeistert von deiner Person. Und wenn er Menschen beruft, dann befähigt er sie auch. Er hat dir Gaben und Fähigkeiten geschenkt, die in dieser Form kein anderer hat, die einzigartig sind. Und es bereitet ihm nichts mehr Freude, weder wenn er sieht, wie du in dieser Berufung hineinlaufst, wenn du in dem hineinlaufst, was Gott für dich vorgesehen hat, da auf dieser Welt und sein Bodenpersonal darstellst. Der Jona ist sich dieser verzehrenden Liebe nicht bewusst gewesen. Und darum ist ihm auch schwer gefallen, seine Feinde zu lieben. Er ist innerlich verwahrlost. Er ist innerlich ein weises Kind gewesen, das nicht gewusst hat, was die Liebe vom Vater für ihn bedeutet. Und stattdessen beschließt Jona vor Gottes Angesicht davonzulaufen und gibt mit dem uns ein Bild von dem Kern der Sünde, was im Kern die Sünde darstellt, nämlich, dass wir von Gottes Angesicht davonlaufen, dass wir uns von ihm entfernen, dass wir die Flucht ergreifen. Und so wie der Jona sind auch wir bereit, jegliche Kosten zu zahlen. Hauptsache, wir können unser Lebensschiff selber steuern. Wir scheuen keine Kosten. Und wir sind auch sehr ideenreich, wenn es um die Wahl der richtigen Route geht, wie wir am schnellsten von Gott davon kommen. Es gibt Ehepaare, da hat der eine Partner sich ein Handy angeschafft, das der andere nicht mitbekommt, wenn man mit der Affäre schreibt. Wir haben gelernt, im Büro unseren Internetverlauf zu löschen. Wir haben gelernt, wie wir einen Teil vom Vermögen am Fiskus vorbeischliessen können. Und wir können das Auto vielleicht so vom Parkplatz stehen lassen, wo eigentlich verboten wäre, sodass unser Gewissen nicht mehr plagt wird. Und die grösste Tragödie, oder ja, der Höhepunkt ist, dass wir die Fehler oder die vermeintlichen Verfehlungen vor allem als erstes bei unseren Mitmenschen sehen. Wir mögen vielleicht Homosexuelle verachten oder wir wettern über Sozialschmarotzer. Wir sind empört, wenn wir von grossen Managerlöhnen hören und vergessen dabei, dass eigentlich all diese Sachen schon längst in unserem Herz im Verborgenen schlummern. Und so ist es eigentlich nichts als logisch, dass wenn rebellische Kinder von ihrem Vater ihrer zerbrochenen Welt davonlaufen, Stürme hervorbeschwören, wo sie nicht mehr stillen können. Stürme, wo ihre Kraft übersteigen. Und so ist es auch beim Jona der Fall gewesen. Er hat einen Sturm hervorbeschworen, der grösser war als er. Der Sturm hat ihn aus dem Schlaf geweckt. Und er hat sich dem Sturm müssen stellen. Und er hat kapituliert. Er hat den Freitod gewählt. Und so sagt der Jona zu den Schiffsleuten: Nehmt mich, werft mich über Bord. Und als ich das gelesen habe, habe ich gefunden: Jona, gute Entscheidung, es geschieht dir recht, selber Schuld. So kommt es raus, wenn du von Gott davonläufst. Das ist genau das Gleiche, was ich gedacht habe bei einem Jugendlichen, wo ich in meinem Geschäft oder in der Arbeit bekommen habe, einen Fall von einem Jugendlichen, der im sichersten Gefängnis in der Schweiz untergebracht ist. Und er hat unter anderem einen Massenmord versucht und hat in letzter Sekunde gestoppt werden. Der Massenmord konnte vereitelt werden. Und in seiner Freizeit schaut er sich Videos an, wie zum Beispiel Frauen zerstückelt werden und so weiter. Er ist für die Gesellschaft nicht mehr tragbar. Und ich habe gefunden, dir geschieht es recht. Es ist genau richtig, dass du dort hineinschmorst, weil dort gehörst du an. Aber ich muss euch an dieser Stelle ehrlich sagen, ich habe voreilig geurteilt. Ich war anmassend gewesen. Denn ich habe etwas außer Acht gelassen. Rechne nicht damit, dass du Gottes Gedanken und sein Handeln in dem Leben ergründen könntest. Denn der Herr ist langsam zum Zorn und gross an Gnade. Und Gnade bedeutet nichts anderes als das, dass Gott Verfolgung aufnimmt, wenn wir von ihm davonlaufen. Gott ist so da von dir, seine Liebe ist so gross für dich, dass auch wenn du mutmaßlich entschieden hast, ich laufe von dem Gott davon, ich wähle meine Route selber, dass Gott dir nachgeht und er lässt nicht los. Als ich das Kapitel von dieser Jona-Geschichte das erste Mal durchgelesen habe, sind mir sofort die Kinderbuchbilder in den Sinn gekommen. Vielleicht haben die einen Kopf. Da sieht man den Jona im Bauch von dem Fisch mit den Kleidern und es scheint so, als würde er noch irgendwie ein Tagebuch schreiben. Und wartet, dass er dann irgendwo wieder an Land kann. Ich möchte dich bitten, wenn du jetzt auch so Bilder im Kopf hast, ist jetzt der Zeitpunkt, um die zu löschen. Ich erzähle euch jetzt die 18-Version. Und zwar war es so gewesen, dass es heftig gestürmt hat. Und es hat so heftig gestürmt, dass wahrscheinlich der Tag zur Nacht geworden ist. Es war stockfinster. Und mit letzter Kraft nehmen die Seeleute Jona und werfen ihn über Bord. Und die Wellen waren Meter hoch. Und die tosende See hat tobt. Und der Jona ist eingetaucht in das Wasser. Er hat Salzwasser geschluckt. Er hat nichts gesehen. Und plötzlich macht er, stellt er fest, als er denkt, dass er tot war, weil er sich noch schnaufen kann. Und er öffnet seine Augen und es ist komplette Finsternis. Komplette Finsternis. Alles, was er wahrnimmt, ist ein bestialischer Gestank. Seetang, klebrige Sachen um seinen Körper herum. Aber das Wasser steht ihm nur bis zum Hals. Das Wasser steht ihm nur bis zum Hals. Und in dieser Situation bringt der Jona Kraft zusammen und ruft das letzte Mal: Herr, hilf mir, komm mir zu Hilfe. Aus dem Totenreich, aus dem Inneren des Totenreichs rief ich um Hilfe. Du hast meine Stimme erhört. Meine Lieben, der Jona hat doch nicht gewusst, dass er im Bauch von einem Fisch ist. Der Jona hat doch nicht gewusst, dass er in 3 Tagen wieder an Land kam. Der Jona hat keine Ahnung gehabt, wo er war. Alles, was der Jona gewusst hat, ist, dass es finster ist. Und dass es bestialisch stinkt, dass es schier unerträglich ist. Und es hat sich angefühlt wie das Totenreich. Das ist das, was der Jona uns da sagt. Aber der Jona hat nicht mit Gott gerechnet an dieser Stelle. Der Jona hat seinen Gott nicht gekannt oder nicht so gekannt oder noch nicht genug gut gekannt. Er hat nicht gewusst, dass Gott langsam zum Zorn ist und gross an Gnade. Und so hat das vermeintliche Totenreich letztlich seine Rettungskapsel dargestellt. Das vermeintliche Totenreich, das Jona gedacht hat, war ein Fisch. Ein Fisch, der elegant durchs Wasser geschwommen ist und ihn wieder am richtigen Ort von seiner Berufung rausgelassen hat. Jonas Geschichte ist auch deine Geschichte. Jonas Geschichte ist auch meine Geschichte. Wir können die Geschichte von Jona erst dann letztlich ganz verstehen, wenn uns wie klar wird, dass wir die sind, dass ich der bin, der von Gott davongelaufen ist. Und dass ich mit meinem Davonlaufen einen kosmischen Sturm hervorbeschworen habe, den ich nicht mehr stillen kann. Einen Sturm, den ich nicht mehr unter Kontrolle habe. Und der Sturm wird erst dann gestillt, wenn die Ursache aus dem Weg geräumt wird, wenn die Ursache behoben ist. Und die Ursache, die bin ich. Und vielleicht denkst du jetzt, alles Blödsinn mit dem Sturm und was soll denn das? Ich glaube, das würden noch ganz viele Leute auch behaupten. Aber die Bibel gibt uns den Beweis, letztlich für den kosmischen Sturm, für das Auge von dem Sturm und nennt das den Tod. Die Bibel sagt uns, dass der Tod die logische Konsequenz ist von unserem selbstbestimmten Handeln. Und niemand, kein Mensch kann den Tod lügen, er wartet auf jeden von uns. Es sei denn, dass wir Gottes Gnade in Anspruch nehmen. Es sei denn, dass wir aufschreien zu ihm. Denn Gott hat dich nicht dazu bestimmt, dass du stirbst. Hast du das gewusst? Du bist berufen zum Leben. Gott hat dich zum Leben berufen. Der Tod war nie Gottes Idee. Der Tod ist in die Welt gekommen aufgrund von unserem selbstbestimmten Handeln. Aber Gottes Plan hat das Leben vorgesehen. Das Leben in dem Leben und das Leben, das kommt. Das wahre Leben. Und deshalb braucht es irgendjemand anders, der für mich in den Sturm einspringt. Es braucht irgendjemand, der den Sturm stillen kann. Und es gibt einen, der sich aus freiem Entschluss dazu entschieden hat, für dich und mich dem Sturm entgegenzutreten und in den Tod zu springen. Es ist die Person, die komplette Finsternis erlebt hat, 3 Tage Abgeschiedenheit von allem, was ihm lieb war. Er hat den Sturm über sich ergehen lassen. Der wahre Sturm. Es war kein Fisch. Es war das wahre Totenreich. Und Gott selbst hat ihn am dritten Tag von den Toten wieder auferweckt. Und in der Menschheitsgeschichte gibt es nur jemanden, der das bewerkstelligen konnte. Es gibt nur einen Namen, nur eine Person, die dazu fähig war. Und das ist Gottes Sohn, Jesus Christus. Und seither, seit dem Ereignis, trägt Gnade einen Namen. Und der Name von der Gnade heisst Jesus Christus. Und alle, die Gnade proklamieren und die Jesus Christus ins Maul nehmen, haben Teil an seinem Sieg. Alle, die ihren Glauben dort reinstecken und seinen Namen proklamieren. Zweifelst du noch daran, dass Jesus dir in deinen Lebenssturm nicht beistehen würde, wenn er für dich am Sturm aller Stürme entgegengestanden ist? Gibt es noch irgendwelche Zweifel, dass Jesus für dich nicht dir zur Seite stehen würde, wenn er den Sturm von allen Stürmen auf sich genommen hat wegen dir? Jeder von uns wird in seinem Leben Zeiten von der kompletten Finsternis durchmachen. Jeder von uns wird durch Zeiten gehen, da wird sie in unserem Leben den Gestank haben vom Totenreich. Und wir werden denken, das ist das Ende. Wir sind am Tiefpunkt angekommen. Aber wenn du Gottes Namen proklamierst, dann ist jedes Problem, jede Krankheit, jedes Leiden, jede begangene Sünde letztlich nur eine Rettungskapsel, die dich irgendwann wieder wird an den Ort von deiner Berufung bringen. Jede Krankheit, jedes Leiden, jede Sünde in deinem Leben, jedes Unglück, auch wenn es selbstverschuldet ist, muss dazu dienen, dass du Gottes Berufung näher kommst. Dass du mehr ins Zentrum kommst von Gottes Berufung für dein Leben. Und wir dürfen wissen, dass wir schon längstens in der Rettungskapsel sind, auch wenn wir es noch nicht sehen. Aber du darfst wissen, dass du im Fisch drin bist und dass er dich wieder sicher wird ans Land bringen. Ich habe euch vorher, als ich euch von dem Jugendlichen erzählt habe, nur die halbe Wahrheit erzählt. Die ganze Wahrheit von dem Jugendlichen ist so, dass man von ihm x Gutachten erstellt hat. Und wir haben herausgefunden, dass er so dermaßen gefährlich ist, so gefährlich für die Öffentlichkeit, so gefährlich für die Gesellschaft, dass er nicht nur im sichersten Gefängnis der Schweiz inhaftiert ist, sondern dass er dazu noch einen Sicherheitsmann bekommen hat, der ihn ständig begleitet, auf jedem Schritt, der etwa so breit ist wie unser Kleiderschrank zuhause. Und ich habe die Möglichkeit gehabt, kürzlich mit dem zuständigen Jugendanwalt den Jugendlichen zu besuchen. Und wir haben mit ihm ein stündiges Gespräch führen, allein. Und am Ende von dem Gespräch frage ich ihn, gibt es in ihrem Leben irgend so etwas wie ein Hoffnungsschimmer? Gibt es in ihrem Leben irgend so etwas wie ein offenes Feister? Neben all dem Negativen und all dem Schweren, wo sie drin sind. Und nachher antwortet er mir unverzüglich, ja. Es gäbe vielleicht Chancen auf Vergebung für das, was er da hätte, sagt er mir. Und dann erzählt er eine Geschichte, die ihm jemand erzählt hat. Und er sagt, dass er eine Geschichte gehört hätte von einem KZ-Häftling. Und der KZ-Häftling sagt bis zu seinem Tod, seinem Peiniger, so mit Liebe begegnet, dass es rational nicht mehr erklärbar gewesen sei. Obwohl er so viel Leid durchgemacht hat und von seinen Schändern dermassen misshandelt worden ist, hat er sie bis am Schluss geliebt. Und der junge Mann war so fasziniert von dieser Geschichte, von dem KZ-Häftling. Er hat mir erklärt, das ist rational nicht erklärbar, Herr Ammann. Wissen Sie, das übersteigt unseren Verstand. Und dann sagt er, das Beste, was unserer Gesellschaft hat passieren können, ist die Auseinandersetzung mit dem Christentum. Und dann hat er predigt, ein Schwerverbrecher, der dem Jugendanwalt und mir eine Predigt hält. Und am Schluss sagt er, darf ich Ihnen noch ein Klavierstück vorspielen? Und er spielt ein wunderschönes Klavierstück von Frédéric Chopin, das ohne Noten war, einfach frei. Und ich laufe aus dem Gefängnis raus und denke, wow, so ist das Reich Gottes. So stelle ich mir den Himmel vor. Und ich möchte einfach nochmal den Vers stehen lassen, denn der Herr ist langsam um Zorn und gross an Gnade. Und euch einen Ausschnitt von dem Lied abspielen, ich kann das aufnehmen, es tut mir leid, es groset ein bisschen. Aber es steht für mich so für Gottes Grösse, dass er Leute auswählt, die wir vielleicht nie ausgewählt hätten. Dass er sich für Leute entschieden hätte, die wir uns nie entschieden hätten. Dass er sich für mich entschieden hat. Amen.